Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rotten System, Rotten World, einer Sendung des Exit-Lesekreises Hamburg. Heute wollen wir uns einem hierzulande allgegenwärtigen Thema zuwenden, dem Auto. Und da es dabei nicht nur um das Objekt aus Kunststoff und Blech geht, sondern stets auch um eine ganze Welt, sei sie nun aus Straßen oder sei sie das besondere Verhältnis der Einzelnen wie der Gesellschaft zum Objekt, also um einen Komplex, sollte wohl eher vom Automobilismus die Rede sein. Offensichtlich befindet sich das bisherige Kernprodukt kapitalistisch-industrieller Produktion in vielerlei Hinsicht in der Krise. Bevor wir auf die einzelnen Erscheinungen dieser Krisen eingehen und untersuchen, was hinter den Erscheinungen beispielsweise jener SUVs steckt, die heute die Hälfte aller global gefertigten Pkw darstellen, möchten wir einen interessanten Text von Robert Kurz zum Thema Auto vorstellen, der 1994 erstmals veröffentlicht wurde. Heute, ein Vierteljahrhundert später, erweisen sich seine damals, wie auch vielleicht heute, gewagten Analysen und Prognosen als erstaunlich weitsichtig und tiefgreifend. Letzteres deshalb, weil sie beispielsweise im Vergleich mit der Eisenbahn zeigen, wie elementar die automobile Struktur mit der des kapitalistischen Menschen, also mit uns, verbunden ist. Doch, liebe Hörerinnen und Hörer, urteilen Sie selber, was damals an Reflexionen zum Automobilismus geschrieben wurde. Wir wollen einige Sendungen weiter ausgehend von dem nun folgenden Text den Bezug zur aktuellen Situation herstellen und einige sozialpsychologische, technologische und ökonomische Aspekte des Automobilismus und seiner Fortsetzung in der Digitalisierung kategorialkritisch reflektieren. Wir wollen dabei auch Fragen nach den Eigenschaften und der Rezeption des Produktivkraftbegriffs stellen und diskutieren. Soweit zum Rahmen dieser Sendung. Für Rückmeldungen und Anregungen schreibt bitte an den Exit-Lesekreis Hamburg. Adressen und unsere Kontaktinfos lassen sich auf der Exit-Homepage unter Aktivitäten und dann Lesekreis Hamburg finden. Freie Fahrt ins Krisenchaos von Robert Kurz. Erstens: Aufstieg und Grenzen des automobilen Kapitalismus. Was ist ein Auto? Dumme Frage. Kraftwagen, Automobil, abgekürzt Auto, durch einen Motor, meist Verbrennungsmotor, angetriebenes Landfahrzeug. So der Brockhaus. Solche Definitionen sind aber leider äußerst beschränkt. Sie begnügen sich mit der technischen Funktion und etwas anderes als mit bewusstlos vorausgesetzten Dingen funktional umgehen, will der marktwirtschaftliche Mensch nicht. Nun ist aber das Auto offensichtlich mehr als bloß ein Landfahrzeug. Für viele Autofetischisten ist es ein erotischer Gegenstand, für die meisten ein Prestigeobjekt, für manche ein Rauschmittel, eine Aggressionskeule oder sogar ein armseliger Partnerersatz. Nachgewiesenermaßen ist das Auto der Umweltverpester Nummer 1. Für Millionen ist es gleichzeitig der Arbeitsplatzbeschaffer. Und seitdem die Autogesellschaft PS-stark und mit Hochgeschwindigkeit in ihre Krise rast, ist es eben auch ein Krisengegenstand und ein Streitobjekt des öffentlichen Interesses. Noch in den 70er Jahren gingen einige Gewerkschaftsfunktionäre, Automobilarbeiter und Kraftwerksbauer als blinde Verteidiger einer Technik-, Markt- und geldgläubigen Lebensweise mit den Fäusten auf Umweltschützer und andere Kritiker los. Schon damals zeigte sich eine gewisse Unzurechnungsfähigkeit des in dieser Lebensweise befangenen Menschentypus. Inzwischen kann man mit Betriebsräten der Autoindustrie und sogar mit einigen Managern über die Gefahren und Grenzen des automobilen Kapitalismus durchaus diskutieren. Die Krise macht's möglich. Umweltkatastrophen und Massenarbeitslosigkeit kratzen an der frühen Selbstherrlichkeit. Dass es nicht mehr so weitergehen kann, ist schon ein Allgemeinplatz. Trotzdem geht es so weiter. Immerhin könnte man sich wenigstens fragen, wie es zur totalen Abhängigkeit vom Auto überhaupt gekommen ist. Zweitens, das Totschlagen der Lebenszeit. Die scheinbare Zeitersparnis durch Beschleunigung, wie sie mit modernen Verkehrsmitteln möglich wird, war ursprünglich keineswegs selbstverständlich als ein erstrebenswertes Gut anerkannt. Schon die Dampfeisenbahn hatte kritische Fragen herausgefordert. Im Jahre 1802 ging der Dichter Johann Gottfried Säume zu Fuß von Sachsen bis nach Sizilien und er hat diese Fußreise beschrieben in seinem berühmten Bericht Spaziergang nach Syrakus. Eine solche Erinnerung macht den Autofetischisten vielleicht ungeduldig, aber Säume war ausdrücklich für das Gehen und gegen das Fahren. Er behauptete, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. Und er warnte, sobald man im Wagen sitzt, hat man sich sogleich einige Grade von der ursprünglichen Humanität entfernt. Auch im Mutterland des reinen Kapitalismus und der späteren Massenproduktion von Autos in den USA regte sich frühzeitig Widerwille gegen den Fortschritt durch technologische Mobilität. Der Lehrer, Landvermesser und Vorläufer einer alternativen Lebensweise, Henry David Thoreau aus Massachusetts, rechnete die Eisenbahn unter verbesserte Mittel zu einem unverbesserten Zweck. Und ebenso wie Säume meinte er, ich habe herausbekommen, dass am geschwindesten reist, wer zu Fuß geht. Waren Säume und Thoreau bloß Spinner? Jedenfalls waren sie keine Technikfeinde. Es ging ihnen eigentlich um etwas anderes. Sie hatten nämlich den Verdacht, dass bei einer Ausdehnung und Beschleunigung der Mobilität keineswegs eine Verbesserung der Lebensqualität, wie wir heute sagen, herauskommen würde. Thoreau rechnete vor, dass die Menschen sich für ihnen fremde Zwecke abplagen müssten, bis sie ihr Fahrgeld verdient haben. Damit ist der Zusammenhang von Arbeit, Geld und technologischem Konsum gemeint, den die Menschen im 20. Jahrhundert verinnerlicht haben. Im Klartext: Der unverbesserte Zweck besteht darin, dass sich die Errungenschaften der Industrialisierung in einer Gesellschaftsform entwickelt haben, die das Geld zum Selbstzweck aller Tätigkeit gesetzt hat. Das ist bekanntlich die Seele des Kapitalismus und von dieser Seele sind auch seine sämtlichen technologischen Schöpfungen durchhaucht. Wir haben es also mit einer Verkehrung von Mittel und Zweck zu tun, in der die Menschen von ihren eigenen Schöpfungen unterjocht werden. Der an sich sinnlose Selbstzweck der betriebswirtschaftlichen Geldverwertung und der daraus folgende Selbstzweck von Arbeit und Arbeitsplatz führt zum nicht weniger sinnlosen Selbstzweck des technologischen Massenkonsums. Wie sich dressierte Affen auf ihre närrische Weise daran begeistern können, unaufhörlich Schlösser auf und wieder zuzuschließen, so hat die marktwirtschaftliche Produktionsweise erwachsene Menschen in einen Zustand gebracht, dass sie sich wie Unmündige beschäftigen lassen, ohne nach dem Sinn, dem Inhalt und den Folgen zu fragen und dass sie dies für normal und lebensnotwendig halten. Kein Wunder, dass dann auch der Konsum der so erzeugten Produkte eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem Tun besagter Affen bekommt, durch eine von jedem Sinn abgelöste Mobilität und ständige Beschleunigung aller Lebensvorgänge macht das geldverdienende Wesen sich zu seinem eigenen Affen. Was dabei verloren geht, ist die wichtigste Lebensqualität, die Qualität der Lebenszeit selbst. Dass Säume zu Fuß von Sachsen nach Sizilien gehen konnte, war ein Zeitluxus erster Güte, den sich kein moderner Manager leisten kann, selbst wenn er 1 Million im Jahr scheffelt und das schnellste Auto fährt. Wenn aber der selbstgesetzte menschliche und kulturelle Zweck erloschen ist, dann wird die Qualität der Lebenszeit erbärmlich herabgewürdigt. Man muss nicht die vormodernen Zustände idealisieren, um einzusehen, dass die Sitte den besten Teil des Lebens dazu zu verwenden, um Geld zu verdienen, wie Thoreau schreibt, nur zur Selbstaufgabe der Menschen führen kann. Je mehr Zeit scheinbar erspart wird, desto weniger Zeit hat man, desto wichtiger wird plötzlich die selbstverkaufte Arbeit. Diese Absurdität, die gerade heute in den Standort- und Arbeitszeitdebatten wieder besondere Aktualität gewinnt, ist nur die Kehrseite der dabei mitproduzierten Arbeitslosigkeit. Der Systemwiderspruch, das heißt die Irrationalität der Marktwirtschaft, macht nicht nur die einen überflüssig und verlangt von den anderen gleichzeitig mehr Leistung, sondern er treibt die Arbeiter auch selbst dazu, sich in freiwilliger Knechtschaft nach dem Arbeitsselbstzweck fast zu verzehren. In Gestalt des Autos sind alle diese gesellschaftlichen Widersprüche und Absurditäten Blech geworden. Denn es ist eine historische Tatsache, dass erst mit dem Auto und seiner zunehmenden Massenproduktion die moderne Marktwirtschaft ihr Symbol ebenso wie ihre flächendeckende Kraft zur Lebensaussaugung und zur Zeitvergeudung durch Zeitersparnis gefunden hat. Das Wort vom Totschlagen der Zeit ist auch eine kapitalistische Erfindung und darin drückt sich fast schon der gesamte Lebensinhalt all der Autofetischisten aus, die Denker wie Säume und Thoreau als bloße Spinner betrachten würden, obwohl oder gerade weil deren kritische Philosophie des Gehens schon am Vorabend der modernen Massenmobilität den zukünftigen Crash vorausgeahnt hat. Drittens, warum die Eisenbahn gegen das Auto verloren hat. Als die Herren Daimler und Benz in den 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts den entscheidenden Durchbruch in der Erfindung des Verbrennungsmotors erzielten, waren diesem Erfolg bereits viele technisch gescheiterte Versuche mit Leuchtgas und anderen Gemischen vorausgegangen. Die Hartnäckigkeit dieser Versuche muss eigentlich überraschen. Denn es gab ja bereits ein modernes, nicht mehr von Pferdekraft abhängiges Verkehrsmittel, nämlich die Eisenbahn, die schon fast ein Jahrhundert an Entwicklung hinter sich hatte und technologisch viel ausgereifter war als das Auto. Aber obwohl die Eisenbahn selber schon durch den Geist des Kapitalismus geprägt war, haftete ihr vom kapitalistischen Standpunkt aus noch der Makel der Unvollkommenheit an. Nicht etwa im technologischen Sinne, sondern auf eine viel grundsätzlichere ökonomische und gewissermaßen sogar seelische Weise. Denn erstens ist die Eisenbahn nicht frei beweglich in beliebige Richtung, wie ein Partikel im leeren Raum, sondern an den fixierten Schienenweg gebunden. Das ist keineswegs ein bloß technisches, sondern vielmehr ein geistiges Problem. Der Drang, überall hin, was dasselbe ist wie nirgendwohin, fahren zu können, entspricht einer Geisteshaltung, die selber von Beliebigkeit geprägt ist. Der Menschentypus, der für Geld fast alles tut, auch das Unsinnigste, und dessen Interesse demzufolge völlig ziellos ist, will sich auch nicht auf eine Fahrtrichtung festlegen lassen. Zweitens ist die Eisenbahn in ihrer Struktur als Transportmittel unfreiwillig auf soziale Gemeinsamkeit angelegt und sei es auf die Zufälligkeit der Begegnung und des Zusammenseins während der Fahrt. Die kapitalistisch geprägten Menschen sind einander aber zutiefst Fremde in einem viel zwingenderen Sinne als bloß nicht persönlich miteinander bekannt zu sein. Sie können nicht im Bewusstsein eines gemeinschaftlichen Zusammenhangs in einem kulturellen Gefüge existieren, sondern ihr eigener gesellschaftlicher Zusammenhang ist ihnen allen in Gestalt des Geldes zu einem äußeren, bedrohlichen Ding geworden, das alles vermittelt, nur eins nicht, Geborgenheit. Deswegen sind die derart gespenstisch sozialisierten Menschen wie durch unsichtbare Glasscheiben voneinander getrennt. Entfremdung nannte das Karl Marx, und Jean-Paul Sartre brachte es auf die Formel: die Hölle, das sind die anderen. Kein Wunder, dass diese einsamen Individuen die Nähe der anderen nicht ertragen können. In der Eisenbahn sitzen sie am liebsten allein im Abteil, um mit leeren Augen die selbst erzeugte Leere ihres Lebens auszudrücken. So wird die Eisenbahn zum Ort des Unbehagens. Das einsame Individuum zieht es vor, für sich alleine zu reisen, eingeschlossen in seinen fahrenden Blechsarg. Drittens, schließlich ist die Eisenbahn vom kapitalistischen Standpunkt aus mit dem nicht wiedergutzumachenden Makel behaftet, auch ökonomisch ein öffentliches Gut sein zu müssen. Es handelt sich von der technischen Form her um ein nicht zerlegbares gesellschaftliches Großaggregat, dessen Bestandteile nur in ihrem unmittelbaren Zusammenwirken als Ganzes funktionsfähig sind. Wege, nämlich die Schienen, Fahrzeuge, Lokomotiven, Waggons, ganze Züge und endlich die Organisation des Verkehrsflusses, Fahrplan, Betrieb, Wartung, bilden eine Einheit, die nur als solche aktiviert werden kann. Es waren riesige Aktiengesellschaften und damit ein großer Schritt in der Vergesellschaftung des Kapitals nötig, um etwa in den USA die kontinentale Erschließung durch die Eisenbahn vorantreiben zu können. In den meisten Ländern musste die Bahn schließlich wegen des großen Kapitalaufwandes staatlich oder halbstaatlich betrieben werden. Der gesellschaftliche Charakter und die hohe Kapitalintensität der Bahn machen also das Verhältnis von Produktion und Konsumption entweder zu einem Verhältnis zwischen großen Kapitalien oder direkt zu einem Verhältnis zwischen Kapital und Staat. Der private individuelle Konsum als letzte Instanz des kapitalistischen Verwertungskreislaufs kann dagegen nur tröpfchenweise in Gestalt der Fahrkartennachfrage folgen. Dies steht dem Geist des Kapitalismus und seiner ökonomischen Logik entgegen. Es entsteht nämlich ein grundsätzliches Rentabilitätsproblem, weil die Kapitalintensität von Produktion und Betrieb der Bahn nicht durch den anschließenden Dienstleistungsverkauf als betriebswirtschaftlicher Gewinn dargestellt werden kann. Die Fahrkarten müssten dann so teuer sein, dass die große Mehrheit sich eine Bahnfahrt nicht mehr leisten könnte. Auch deshalb ist die Bahn überall zu einem riesigen staatlichen Defizitproblem geworden. Eine Privatisierung, wie neoliberale Ideologen sie fordern, nützt dabei überhaupt nichts. Denn die Bahn ist nicht deshalb unrentabel, weil sie staatlich betrieben wird, sondern genau umgekehrt. Sie musste aus ursprünglich privaten Anfängen in staatliche Regie übernommen werden, weil sie grundsätzlich kapitalistisch unrentabel ist. Die Privatisierung läuft daher auf dasselbe hinaus, was auch der Staat schon in seiner Defizitnot begonnen hatte, auf massiven Stellenabbau und Streckenstilllegung in großem Stil, während einige Hochgeschwindigkeitstrassen, die sogar mit dem Flugzeug konkurrieren sollen, nur noch für eine Minderheit von Zahlungskräftigen die Landschaft durchschneiden. Die Bahn verliert dabei nicht nur ihren Charakter als gesellschaftliches Verkehrsmittel, sondern auch die der Landschaft relativ gut angepassten Streckenführung. Die unangepassten Hochgeschwindigkeitstrassen symbolisieren den abstrakten Machbarkeitswahn der Marktwirtschaft ebenso wie ihre zerstörerische Antiästhetik. Und selbst dann noch kann die Rentabilität der Bahn nicht ausreichend hergestellt werden. Nach Berichten der Wirtschaftswoche läuft die Privatisierung der Bahn in Japan auf ein großes Desaster hinaus. Und dasselbe könnte sich auch in der Bundesrepublik und in anderen Ländern wiederholen. Ihr hört den Text von Robert Kurz von 1994 über den Automobilismus mit dem Titel Freie Fahrt ins Krisenchaos. Die Eisenbahn als flächendeckende Dienstleistung ist also auf lange Sicht weder geistig, seelisch noch ökonomisch mit dem Kapitalismus vereinbar, auch wenn sie selber von ihm hervorgebracht worden ist und seine Entwicklung ist, und seine Entwicklung in den Anfängen des Industriesystems eine Zeit lang mitgetragen hat. Diese Unvereinbarkeit kann auch erklären, warum der Geist des Kapitalismus so hartnäckig an der Erfindung des nicht mehr schienengebundenen Autos arbeiten und dieses schließlich weltweit durchsetzen musste. Im Unterschied zur Eisenbahn lassen sich beim Auto nämlich die verschiedenen Betriebselemente voneinander sozial und ökonomisch ablösen. Der staatliche Straßenbau kann ergänzt werden durch das frei bewegliche, auch als Maschine individualisierbare Automobil. Die Produktion des Verkehrsmittels selber verliert so ihren schwer kommerzialisierbaren Charakter als Herstellung eines gesellschaftlichen Superinvestitionsgutes. Sie ist also in der Lage, im Unterschied zum bloßen Dienstleistungsbetrieb der Bahn, die individuelle Konsumtion als letzte Instanz der Geldverwertung mitzuerfassen. Denn verkauft wird das Verkehrsmittel selber, nicht sein Betrieb. Damit konnte eine gewaltige Reserve der selbstzweckhaften Geldvermehrung erschlossen werden, um die Schranken des Eisenbahnzyklus zu überwinden. Gleichzeitig war damit die Form gefunden, um der einsamen Individualität des geldverdienenden Menschen auch einen technologisch entsprechenden Ausdruck zu verleihen und seinen kulturell enthemmten, ziellosen Bewegungsdrang Nahrung geben zu können. Das griechisch-lateinische Kunstwort Automobil, Autos gleich selbst und Mobilis gleich beweglich, wurde als Kürzel nicht umsonst zum Auto. Denn es geht keineswegs bloß um die Selbstbeweglichkeit im rein technischen Sinn, als Unabhängigkeit von Zugtieren oder manueller Befeuerung. Schließlich vielmehr repräsentiert das Auto auch das mechanische Selbst eines Menschentypus, der seine individuelle Freiheit nur entwickelt hat, um sie desto sicherer einem versachlichten Zusammenhang zu unterwerfen. Wie die Individuen nur noch nach ihren Geldeinkommen bewertet werden und sich selbst bewerten, so ist ihre Individualität von ihren eigenen technologischen Schöpfungen verschluckt worden. Menschen erkennen sich bloß noch nach ihren Autotypen. Das ist der einen Opel Mantra, einen Golf GTI, einen blauen BMW fährt und so weiter. Der lackierte Kampfhund hat die menschliche Seele so weit aufgefressen, dass sich jeden Morgen die freien Individuen der Marktwirtschaft in endlosen Kolonnen zur Arbeit bewegen. Jeder alleine in seiner fahrenden Blechdose unter ungeheurer Energie- und Zeitverschwendung. Viertens, Henry Ford und die Massenproduktion. Zunächst war das Auto freilich noch eine ziemlich elitäre Angelegenheit, ein Spielzeug der Geldaristokratie. Aufwendig und handwerklich hergestellt, war es für den Durchschnittsmenschen ebenso wenig erschwinglich wie früher die Chaisen oder sonstige von Pferden gezogene Kutschfahrzeuge. 1907 gab es in ganz Deutschland gerade 16.000 zugelassene Autos. Ein einziges kam auf fast 4.000 Menschen. Selbst in den großen Städten war es immer noch eine Sensation, vor allem natürlich für die Kinder und Jugendlichen, wenn ein Auto auftauchte. Auch diese Begrenzung konnte für den Geist des Kapitalismus ebenso wie für seine ökonomische Logik nur als ein Hindernis erscheinen, das überwunden werden musste. Keineswegs zufällig erlebte das Auto seinen Massendurchbruch zuerst in den USA. Die schiere Größe des Binnenmarkts von Küste zu Küste bot die besten Anreize, um zur Massenproduktion überzugehen. Schon auf der handwerklichen Produktionsstufe hatten die USA Europa in den jährlichen Stückkosten der Autoherstellung kurz nach der Jahrhundertwende überflügelt. Die starke Nachfrage und die Möglichkeit, neue Marktpotenziale zu erschließen, trieben in der Automobilproduktion der USA bald neue Fertigungsmethoden hervor, die beispielhaften Charakter gewinnen sollten. Der amerikanische Ingenieur Frederick Winslow Taylor, 1856 bis 1915, veröffentlichte 1911 sein Werk »Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung«. Und das darauf aufbauende weltberühmte Taylor-System machte die systematische Erfassung, Kontrolle und Mechanisierung des menschlichen Arbeitsablaufs möglich. Bis heute zehrt das moderne Management von dieser Grundlage. Erst mit der neuen Wissenschaft von betriebswirtschaftlicher Organisation und Rationalisierung konnte die Logik des Geldes bis tief ins Innere der Arbeitsprozesse hineingreifen. Zusammen mit einer straffen Durchorganisation der Zulieferung wie des Absatzes, in Klammern Vertragshändler, und neuen Formen der Fließfertigung ermöglichte das Taylor-System eine gewaltige Produktivitätssteigerung, die zuerst in der jungen amerikanischen Autoindustrie wirksam wurde. Der Autofabrikant Henry Ford war es vor allem, der sich die neuen Methoden systematisch aneignete und sie weiterentwickelte. Er setzte erstmals das Prinzip der permanenten Verringerung der Stückkosten durch. Mittel dafür waren die Standardisierung und Vereinfachung aller Bauteile und die präzise, von der Stoppuhr diktierte Montage, nicht zuletzt aber das Fließband. In der Tat ist das Fließband zum Symbol der Arbeit im 20. Jahrhundert geworden und Henry Ford stieg zur legendären Gestalt dieser Epoche auf. Erst mit der Massenproduktion in der Autoindustrie wurde die industrielle Konzentration von Armeen der Arbeit, wie Karl Marx vorausgesagt hatte, in wirklich großem Maßstab praktisch wahr. Der Fließbandarbeiter als eine Art menschlicher Roboter, von Charlie Chaplin sarkastisch karikiert in seinem Film Modern Times, wurde wahlweise als neuer Held oder als Opfer der von der Autoindustrie ausgehenden gesellschaftlichen Veränderung betrachtet. Henry Ford selbst rechtfertigte sich durch eine Art Religion der industriellen Arbeit, in der er die Standardisierung nicht nur der Industrie und der Produktionstätigkeit, sondern des Lebens überhaupt als Fortschritt zu feiern versuchte. Der Erfolg schien ihm zunächst recht zu geben. Die neuen Fertigungsmethoden, am konsequentesten in den Ford-Werken von Detroit durchgesetzt, konnten das Produkt Auto erstmals so stark verbilligen, dass der Massenkonsum in Reichweite rückte. Von mehr als $1.000 sank der Verkaufspreis in raschen Schüben auf unter $400. Waren in Europa noch immer Jahresproduktion von wenigen tausend Stück üblich, so schnellten Produktion und Absatz bei Ford auf über 30.000 Autos im Jahr 1911 hoch. 1914 wurde bereits die damals fantastische Menge von 248.000 Autos produziert und auch verkauft. Das berühmte Modell T, das bis 1927 ununterbrochen die Standardausfertigung blieb, erlebte bis dahin eine Gesamtauflage von mehr als 15 Millionen Stück. Das war der historische Durchbruch, nicht nur der technologischen Massenproduktion überhaupt, sondern damit auch der Durchbruch einer technologischen und vermassten Lebensweise, zu der sich die einsamen Individuen des Geldverdienens anzuordnen begannen wie Eisenpfeilspäne auf einer Magnetplatte. Die gesellschaftlich anerzogene männliche Aggressivität und die traditionelle männliche Dominanz in der Herausbildung des Kapitalismus schlugen sich dabei auch in der neuen Massenproduktion der Autoindustrie nieder. Das Auto als Selbstausdruck der mechanisierten, strukturell männlichen Persönlichkeit sollte gleichzeitig Stärke und Durchsetzungsvermögen demonstrieren. Diese seelische Dimension zeigte sich sogar in der technologischen Entwicklungsrichtung selbst. Denn keineswegs bloß aus immanent technischen Erwägungen wurde die Entwicklung von Elektromobilen, die bis 1914 noch unentschieden war, schon bald eingestellt. Die größere Reichweite, vor allem aber die stärkere Kraft und die höhere Geschwindigkeit gaben den Ausschlag für den Siegeszug des umweltschädlichen, aggressiven Verbrennungsmotors. Zeit ist Geld, war die Devise, und die individuelle Durchsetzungsfähigkeit und Konkurrenzbereitschaft konnten sich nur in immer stärkeren Motoren und in stets gesteigerten Rausch der Geschwindigkeit austoben. Wir lesen aus Freie Fahrt ins Krisenchaos, eine Schrift von Robert Kurz von 1994 zu Aufstieg und Grenzen des automobilen Kapitalismus. Fünftens, die totale Mobilmachung. Es konnte nicht ausbleiben, dass die Autoindustrie mit ihrem mechanischen Aggressionspotenzial nicht nur militärische Verwendung fand, sondern sich auch selber militarisierte. Der Erste Weltkrieg sah 1914 noch patriotische Männer mit den Bärten des 19. Jahrhunderts singend und zu Fuß oder zu Pferd ausziehen. An seinem Ende pflügten 4 Jahre später kettenrasselnd automobile Tanks die Erde auf. Die Soldaten kehrten zurück als industrielle Arbeiter des Krieges, zynisch und mit versteinerten Gesichtern. Die Automobilindustrie hatte sich gerade durch die Massenschlächterei auf beiden Seiten der Front bestens entwickelt und neue Tätigkeitsfelder erschlossen. Neben Lastwagen und Tanks wurden Flugzeugrümpfe und Flugzeugmotoren hergestellt. Firmen wie Mercedes, Büssing und Opel wuchsen in neue Dimensionen hinein. Die größten Autoproduzenten verdoppelten schon in den ersten beiden Kriegsjahren ihre Dividendenausschüttung. Mit dem Ersten Weltkrieg begann also eine Entwicklung, in der sich das staatliche Töten verwissenschaftlichte, mechanisierte und vor allem automobilisierte. Das Schwergewicht der Rüstungsmacht verlagerte sich allmählich von der alten Schwerindustrie auf die Autoindustrie. Der Zweite Weltkrieg, bereits ein vollindustrieller Bewegungskrieg, setzte diese Tendenz fort, die bis heute nicht aufgehört hat. So ist es kein Zufall, sondern die innere Logik einer inzwischen schon langen Tradition, dass die Autokonzerne auch heute wieder das militärische Vernichtungsgeschäft forcieren. Wieder einmal kauft sich die Autoindustrie in die Rüstungsproduktion ein. General Motors erwarb 1985 für 5 Milliarden Dollar Rüstungsfabriken, die Raketen, Hubschrauber und Militärsatelliten herstellen. Daimler-Benz kauft sich ebenfalls seit 1985 unter der Regie von Edzard Reuter einen ganzen militärischen Gemischtwarenladen zusammen und ist heute der größte Rüstungskonzern Mitteleuropas. Diese Industrie ist auch buchstäblich eine Industrie des Todes und das hat sie ihre ganze Geschichte hindurch bewiesen. Die aggressive Verbindung von Massenarbeit, Massenkonsum und Massenvernichtung setzte einen Prozess in Gang, der weit über die Kriegsproduktion hinausging. Der Schriftsteller Ernst Jünger, einer der umstrittensten Zeugen dieses Jahrhunderts, hatte das Erlebnis der industrialisierten Materialschlacht durch sein Buch In Stahlgewittern verherrlicht. Später versuchte er immer wieder, seiner eigenen Faszination durch die Megamaschine des totalen Krieges eine Erklärung abzuringen. Mit seinem Begriff der totalen Mobilmachung 1934, der den Nationalsozialisten ein Stichwort lieferte, verband er aber keineswegs bloß das Bild der äußeren Erscheinung im militärischen Sinne. Vielmehr versuchte er mit diesem Begriff die Vorstellung einer blinden Selbstläufigkeit und Gesamtdynamik der automobilen Arbeitsgesellschaft zu entwickeln, für deren Entfesselung der Weltkrieg zu den Geburtswehen zu zählen sei. Neben die Heere der Arbeit, so Jünger, treten die neuartigen Heere des Verkehrs und eine absolute Erfassung der potenziellen Energie in der Gesellschaft. Es wäre also eine Fehldeutung, ebenso wie eine Illusion, den Begriff der totalen Mobilmachung auf den Nationalsozialismus und auf den Zweiten Weltkrieg zu beschränken. Die scheinbar so banale Autoproduktion erweist sich vielmehr als das mechanische Robotherz eines historischen Prozesses, der bis heute andauert und inzwischen bis ins Selbstbewusstsein der Massen und jedes Einzelnen gedrungen ist. In Europa brachten erst die beiden Weltkriege ähnlich günstige Bedingungen für die Verbreitung von Taylors System der wissenschaftlichen Betriebsführung, wie sie in den USA durch die fast unerschöpfliche Größe des Binnenmarktes vorher schon gegeben waren. Die vermeintlich eher zivile Nachkriegs-BRD hat diese destruktive Entfesselung der totalen Arbeitsgesellschaft nicht gestoppt, sondern erst zum alltäglichen demokratischen Normalzustand gemacht. Und das Auto ist der Träger dieser maßlosen Gesamtmobilisierung geblieben. Das Einverständnis mit diesem totalitären Prozess eint die vordergründig feindlichen Lager der automobilen Modernisierungsgeschichte. Kein Zufall war es, dass Lenin wie Stalin sich über den Taylorismus und die Produktionsmethoden von Henry Ford begeistern konnten. Der sowjetische staatsbürokratische Arbeitskommunismus, sofern er der westlichen Individualisierung äußerlich auch stehen mochte, wiederholte doch nur unter anderen Bedingungen ihre zentralen Motive. Er brachte es lediglich zu einer Art sibirischem Eisenbahnkapitalismus und bis in seine westlichen Ausläufer hinein konnte er die individualisierende Autoproduktion nie weiter als bis zur Kümmerform entwickeln. Dennoch pflanzte er dieselbe Logik und dieselben mechanisierten Sehnsüchte in seine Menschen ein. Auch ihm ging es um die irrationale, totale Mobilmachung in Krieg und Frieden, vom Geist des Kapitalismus und damit von der geistigen Gestalt des abstrakten Arbeiters, wie sie Ernst Jünger beschwor, hat er sich niemals entscheidend entfernen können. Erst recht gilt dies für den Nationalsozialismus bzw. den italienischen Faschismus. Diese noch weitaus schlimmeren Mordregimes waren in vieler Hinsicht geradezu Modernisierungsmaschinen und hier bildete der bewusst staatlich forcierte Aufbau der Autoindustrie das Sturmzentrum der gesellschaftlichen Veränderung. Ebenso wie die russischen Staatsplaner blickten die Nationalsozialisten begierig auf die Erfolge von Henry Ford. Noch vor dem italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, der in Mussolinis Kerker starb, prägte der deutsche Ökonom Friedrich von Gödel-Ottilienfeld, der zum Papst der Volkswirtschaftslehre im Dritten Reich aufsteigen sollte, den merkwürdigen Begriff des Fordismus als Zusammenhang von Industrie und technischer Vernunft 1926. Und bekanntlich ist der heute größte Autokonzern Europas, Volkswagen, durch und durch eine Schöpfung des Nationalsozialismus, ebenso wie die dazugehörigen Schöpfung Autobahn und Blitzkrieg, die in vielen Sprachen deutsche Lehnswörter geworden sind. Diese Zusammenhänge verweisen auf eine gewisse innere Identität des fordistischen US-Kapitalismus, des deutschen Nationalsozialismus und der sowjetischen Staatsökonomie. Zwar setzte sich diese verborgene Identität in unterschiedlichen historischen Milieus und Konstellationen durch, aber sie machte es möglich, dass sich einander politisch so fernstehende Denker wie Gramsci und Gottel und Thielenfeld gleichermaßen positiv auf den Fordismus beziehen konnten. Keinesfalls handelte es sich dabei um die bloße Gleichartigkeit einer technologischen Entwicklungsstufe, die mit dem Wesen der verschiedenen Gesellschaften gar nichts zu tun gehabt hätte. Vielmehr wurden trotz aller äußerlichen Gegensätze eine im Kern identische gesellschaftliche Beziehungsform und ein gemeinsames mechanisches, autogerechtes Menschenbild hervorgebracht, das uns heute und mittlerweile in allen Ländern der Erde in Fleisch und Blut übergegangen ist. Diese verborgene Gemeinsamkeit zeigt sich auch in einer anderen überraschenden Stelle der ideologischen Verarbeitungsprozesse. Die industrielle Religion der Arbeit, wie sie auf ihre jeweilige Weise sowohl Lenin, Stalin als auch Henry Ford und Adolf Hitler vertraten, wollte die damit objektiv verbundene Unterwerfung unter die Logik des Geldes nicht wahrhaben. Stattdessen sollte die ehrliche industrielle Arbeit das Geld kommandieren und in allen Gesellschaften der fordistischen Entwicklungsstufe gab es Tendenzen, die mit diesem Anspruch nicht vereinbare fortdauernde Herrschaft des Geldes auf ein äußeres, fantastisches Feindbild des jüdischen Finanzkapitals zu schieben. Der kapitalistische Erzamerikaner Henry Ford, die Symbolfigur des Aufstiegs der USA, erwies sich als ausgesprochener Judenhasser. Sein Buch »Der internationale Jude« erfreute sich im nationalsozialistischen Deutschland größter Beliebtheit. Und die Geschichte der stalinistischen Judenverfolgung wird erst heute allmählich geschrieben. Die Geheimgeschichte des automobilen Kapitalismus und seiner totalen Mobilmachung von industrieller Arbeit und wissenschaftlicher Betriebsführung ist der Antisemitismus. In Deutschland brach diese Geheimgeschichte zur offenen Vernichtungsherrschaft durch. Auschwitz war insofern ein zutiefst fordistisches Phänomen und in seinen grauenhaften wissenschaftlichen Organisationsformen ein getreues Abbild der Autoindustrie. Sechstens, die fordistische Lebensweise. Die Stellung des Arbeiters im fordistischen Produktionsprozess als quasi Roboter hatte von Anfang an Kritik hervorgerufen. Die bis heute in immer größeren Schüben vorangetriebene Rationalisierung erwies sich als Zeitdiktatur, die das Letzte aus den Produzenten herauszuholen imstande war. Ford rechtfertigte sich damit, dass nur auf diese Weise sowohl hohe Löhne gezahlt als auch die Produkte für den Massenkonsum verbilligt werden könnten. Natürlich konnten nicht die Automobilarbeiter allein die schon massenhafter produzierten Autos verkaufen. Aber um das Zentrum der Autoindustrie herum entwickelte sich rasch ein ganzer Hexenring von Industrien, die diesem Vorbild zu folgen begannen. Die Industrien der Haushalts- und Unterhaltungselektrik bildeten sich ebenso heraus wie die Nahrungsmittelindustrien, die Großkaufhäuser und Supermärkte. Nicht zu vergessen, auch das System der Konsumentenkredite und Teilzahlungen entstand natürlich zuerst in den USA. Überall wurde auch die Landwirtschaft nach fordistischem Muster umstrukturiert. Das Grundmuster bestand also darin, dass die neuen Massenproduzenten gleichzeitig zu Massenkonsumenten unter dem gemeinsamen Übergesetz der Geldverwertung wurden. Das kapitalisierte Geld verwandelte sich dadurch erst in jenes große gesellschaftliche Schwungrad, das heute, wie selbstverständlich, das Bild der Gesellschaft prägt. Man kann es auch so sagen, die Unterwerfung unter die fordistische Zeit- und Arbeitsdiktatur wurde belohnt durch den Massenkonsum von Autos, Kühlschränken, Waschmaschinen, Radios, Fernsehern und so weiter. Dieses Ineinandergreifen von Produktion, Geld, Einkommen, Absatz und Konsum ist auch als fordistische Systematisierung, in Klammern Elmar Altvater, bezeichnet worden. Damit vollzogen sich freilich ungeahnte Veränderungen der gesamten Lebensweise. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte der Kapitalismus noch keineswegs das gesamte Leben der Menschen erfassen und übergreifen können. Er war überall noch durchwebt und umgeben von Elementen der alten Hauswirtschaft, Gärten, Werkstätten, Waschküchen und so weiter. Selbst die meisten Industriearbeiter, vor allem die Frauen, stellten viele Dinge des täglichen Bedarfs noch selber her. Allerdings wurden gerade diese Tätigkeiten zunehmend als minderwertig eingestuft, weil sie kein Geld brachten. Trotzdem gab es ein gewisses Wechselverhältnis von traditionellem Sektor der Hauswirtschaft und marktwirtschaftlichem Sektor des Kapitalismus, wie der Münchner Soziologe Burkhard Lutz in einer großen Untersuchung gezeigt hat. Dieses Verhältnis begann sich nun, ausgehend von der Autoindustrie, aufzulösen. Zuerst in den USA zwischen den beiden Weltkriegen, dann auch in Europa wurde das Leben flächendeckend industriell organisiert, von betriebswirtschaftlichen Rentabilitätskalkül gesteuert und von den anonymen Großräumen des Marktes abhängig. Auch das ist ein Aspekt der totalen Mobilmachung. Zwar konnte dadurch der Nutzwert vieler Güter gesteigert werden, außerdem gingen ganz neue Bedürfnisse in den Konsum ein. Das machte die große Anziehungskraft der neuen Arbeits- und Lebensweise aus. Aber diese Vorteile waren teuer damit bezahlt, dass die Menschen nunmehr restlos die Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren und an die anonymen Mächte und Sachgesetzlichkeiten des totalen Marktes ausgeliefert hatten. Wie ein Junkie den Genuss des Rauschgifts mit der Fron für die Geldbeschaffung bezahlt, so mussten die mechanischen Konsumgenüsse der fordistischen Arbeiter mit der Fron einer vollständigen Abhängigkeit vom Arbeitsplatz bezahlt werden. Auch die Erleichterung der Haushaltstätigkeit durch die Mechanisierung war unter den Zwängen des Geldes eine zweischneidige Angelegenheit. Die Frauen konnten auf diese Weise ebenfalls einer industriellen Lohnarbeit nachgehen. Viele Güter des sogenannten gehobenen Bedarfs sind bis heute nur durch das System der Doppelverdiener für die breiten Massen erschwinglich. Aber so kam es statt zur Entlastung der Frauen zu ihrer Doppelbelastung, weil sie nun in Haushaltstätigkeit und Lohnarbeit gleichzeitig eingespannt waren. Die Männer dachten nämlich gar nicht daran, sich auf eine gleichmäßigere Aufteilung einzulassen, und so blieben ihnen die Hauptvorteile der fordistischen Lebensweise. Daran hat sich bis heute nur wenig geändert. Diese Lebensweise in lückenloser Abhängigkeit vom Geldeinkommen führte schließlich sogar zu einer Entfremdung von Mann und Frau, Eltern und Kindern. An die Stelle der alten Familienbeziehung trat kein verbessertes menschliches Verhältnis. Stattdessen vollendete die zunehmende quasi autistische Selbstbeschäftigung der voneinander losgelösten, vereinzelten Einzelnen mit aufwendigem technologischen Spielzeug jenes einsame Individuum, das als Atom der gesichtslosen Masse schon seit langem die innere Logik der kapitalistischen Entwicklung gebildet hatte. Siebtens, das Elend der automobilen Freizeitgesellschaft. Der scheinbar so großartige technologische Massenkonsum war von Anfang an kaum mehr als ein armseliger Ausgleich für die unnatürliche Zeitdiktatur der Arbeit. Was er nicht ausgleichen konnte, sondern selber noch forcierte, das war die gegenseitige Entfremdung von Menschen, die immer weniger miteinander anzufangen wissen. In Deutschland war es derselbe mörderische Nationalsozialismus, der neben dem Programm einer fordistischen Modernisierung der Arbeit gleichzeitig das gesamtgesellschaftliche Freizeitprogramm Kraft durch Freude, KDF, als Teil seiner totalen Mobilisierungskampagne anlaufen ließ. Der Volkswagen gehörte zu diesem Gesamtprogramm. Die Freizeitgesellschaft als Rückseite der Arbeitsgesellschaft bahnte sich zusammen mit dieser ihren Weg. Und natürlich wurde das Auto zum Freizeitspielzeug Nummer 1. Zwar erweiterte sich der Gesichtskreis der fordistischen Menschen auf diese Weise. Die Vermassung einer Mobilität, die früher wenigen Reichen vorbehalten war, machte es erstmals möglich, dass auch Normalverdiener ins Ausland, in den Süden und ans Meer fahren konnten. Aber weil diese Errungenschaften nicht kulturell angeeignet zu werden vermochten, sondern durchzogen waren vom Zwang der Geldverwertung, konnten sie auch zu keiner inneren Annäherung an das Fremde und zu keinem neuen Naturerlebnis führen. Die automobile Urlaubs- und Freizeitwelle spuckt seitdem die fordistisch gleichgeschalteten Menschen gleichsam im wöchentlichen oder jährlichen Maschinentakt aus, sei es in eine für die mechanisierte Freizeit zugerichtete und verwirtschaftete Natur, sei es in die Touristenghettos, die den fordistischen Arbeits- und Schlafstätten schon bald erschreckend zu gleichen begannen. Trotz aller Individualität, wie sie in der Reklamewelt ständig beschworen wird, können die Automenschen hinter ihrer Glasscheibe nur völlig identische, standardisierte Erfahrungen machen. Der stereotype Urlaub im Süden hat ebenso wie die stereotype sonntägliche Fahrt ins mittlerweile eingegraute Grüne mit individuellen Erlebnissen nicht das Mindeste zu schaffen. Es entsteht immer nur ein genormtes und gestanztes Pseudoereignis aus kulturellen Fertigbauteilen. Individuell daran ist nicht der Inhalt des Erlebens, sondern allein die technische Form des Transports, die ihrerseits die Kunstdenkmäler der Urlaubsländer und die Natur zerstört. Wie blanker Hohn wirkt heute einer der frühen Ford-Reklamesprüche, dass jeder, der ein anständiges Gehalt verdient, sich ein Auto leisten kann, um mit seiner Familie den Segen der Erholung in Gottes freier, reiner Luft zu genießen. 1923. Fast das Schlimmste aber ist es, dass in der fordistischen Freizeit eigentlich nur die Arbeit mit anderen Mitteln fortgesetzt wird. Etwa so, wie sich in einem Albtraum eine furchtbare Erfahrung endlos wiederholt. Ernst Jünger stellte fest, dass die fordistischen Menschen sich auch in der Freizeit nicht, Zitat, aus dem Bannkreis der Automaten und vom Takt der Uhren, Zitat Ende, ablösen, um sie, Zitat, in einem Raum bleiben, den die beiden Figuren des Rades und des laufenden Bandes bestimmen. Zitat Ende. Denn auch die Straße oder der Film ist ein Band und die Freizeit bleibt so, ebenso wie die Arbeit, Teil oder Ausschnitt einer, Zitat, ungeheuren kreisenden Bewegung. Das Sanduhrbuch von 1954 von Ernst Jünger. Die totale Mobilmachung setzt sich also auch im nur scheinbar freien und persönlichen Raum durch und der fordistische Arbeiter wird als Automensch auch außerhalb des eigentlichen Zwangsverhältnisses auf Trab gehalten. Der Maschinentakt des Geldverdienens setzt sich als verinnerlichter abstrakter Bewegungsdrang in alle Lebensbereiche hinein fort. Und die sogenannte Erholung zehrt genauso das Leben auf wie die Arbeit. Wir lesen Freie Fahrt ins Krisenchaos von Robert Kurz, geschrieben 1994, Aufstieg und Grenzen des automobilen Kapitalismus. Achtens, der dritte Weltkrieg auf den Straßen. Dass das Auto den Konsumenten seinerseits konsumiert, ist aber nicht nur im bildlichen Sinne zu verstehen, sondern durchaus buchstäblich. Ernst Jünger hatte bereits über die automobile Todesmaschine des Ersten Weltkriegs zynisch gesagt, dass auf den Schlachtfeldern, Zitat, ein blutiger Verzehr die Rolle des Konsumenten übernahm, Zitat Ende. Die kapitalistische Verkehrung von Mittel und Zweck, von Subjekt und Objekt, erscheint hier als Verkehrung von Konsument und Produkt. Der Mensch selber wird schließlich verzehrt. Zuerst durch die Arbeit, dann vom lackierten Kampfhund. Es ist keine Neuigkeit, dass sich dieser blutige Verzehr in Friedenszeiten fortgesetzt und sogar erst seine Höhepunkte gefunden hat. Bis heute sind weltweit mehr als 17 Millionen Menschen durch Autounfälle umgebracht worden. Eine vielfache Zahl wurde verletzt und verstümmelt. In jedem Jahr erreicht in jedem Land die Zahl der Toten und Verstümmelten durch den Autoverkehr die Ausmaße eines größeren Krieges im 19. Jahrhundert. Schon während des Vietnamkriegs gab es in den USA mehr Verkehrstote als Kriegstote und im Golfkrieg hatten die US-Streitkräfte größere Verluste durch Verkehrsunfälle in der saudischen Wüste als durch Feindeinwirkung. Der Rollstuhl ist aus dem Stadtbild ebenso wenig mehr wegzudenken wie das Auto und die an ihn Gefesselten sind in der Mehrzahl Verkehrsopfer. Es ist daher keine Übertreibung, Autoproduktion und Autokonsum als unerklärten Dritten Weltkrieg zu bezeichnen. Die apokalyptischen Zustände eines allwöchentlichen Verkehrsschlachtfestes, wie sie Jean-Luc Godard in seinem beklemmenden Film Weekend 1968 beschworen hat, sind weitgehend Realität geworden. Ernst Jünger, der Künstler des großen Tötens, der die Materialschlacht ästhetisiert hatte, stellt mit Verwunderung fest, dass die ebenso massenhaften Opfer des Verkehrs, Zitat, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hingenommen, Zitat Ende, werden. Er vermutet, dass diese Opfer deswegen als notwendig erscheinen, weil, Zitat, sie unserem Raume, das heißt dem Arbeitsraume, angemessen sind, Zitat Ende, über den Schmerz. Ernst Jünger, 1934. Dieser Zynismus ist aber fast schon eine Selbstrechtfertigung. Denn wo war denn jemals der Protest all der liberalen Humanisten und sozialistischen Linken, die gewohnheitsmäßig ihre Antikriegstage veranstalten, gegen das systematische Todesprogramm der fordistischen Autoproduktion? Wir stehen keineswegs moralisch über dem Autor der Stahlgewitter, denn wir sind allesamt auch bloß Autofahrer, das heißt potenzielle Mörder, aus Versehen. Und übrigens vorzugsweise Kindermörder, denn die am wenigsten der Verkehrsdisziplin angepassten Kleinen gehören zu den häufigsten Opfern. Das blutige Blechgewitter auf den Straßen hat niemals aufgehört. Es ist die automobile Alltagsnormalität unseres heutigen bewusstlosen Lebens. Eine solche Gesellschaft, in der Freizeit immer schon Arbeit ist und Frieden immer schon Krieg bedeutet, eine Gesellschaft, die mitten im blutigen Verzehr vom Menschenleben und Lebenszeit sich als zivile Wohlstandsgesellschaft versteht, eine solche Gesellschaft braucht kein Big Brother mehr, um die Orwellsche Zwiesprache zu ihrem Alltagsidiom zu machen. Neuntens, der Saft wird abgedreht. betrachtet man den fordistischen Kapitalismus nach seinem stofflichen Inhalt, dann stellt sich heraus, dass er ein System der Verbrennung fossiler Energiestoffe ist. In Gestalt dieser Stoffe wurden in Hunderten von Millionen Jahren Sonnenenergie auf der Erde gespeichert. Im Unterschied zu den agrarischen Zivilisationen, die sich mit dem Holzfeuer begnügten, hat die kapitalistische Produktionsweise auf diese fossilen Brennstoffe als wichtigste Energieträger zurückgegriffen. Das Problem dabei ist aber nicht die Veränderung der energetischen Basis schlechthin, sondern vor allem die maßlose Beschleunigung und Erhöhung des Verbrauchs, die der Maßlosigkeit des Gesetzes der Geldverwertung entspricht. Auch dabei steht die Autoindustrie wieder im Zentrum, denn erst der Verbrennungsmotor und die darauf aufbauende totale Mobilmachung und fordistische Systematisierung haben das kapitalistische Höllenfeuer so richtig angeheizt und halten es seither am Brennen. Autoindustrie und massenhaftes Autofahren sind daher zur Grundbedingung der Weiterexistenz des Kapitalismus geworden. Deshalb werden auch die strategischen Ölfelder, vor allem im Nahen Osten, durch ständige Gewaltdrohungen und durch blutige Militärintervention gesichert. Natürlich wiederum mittels gigantischen fossilen Energieverbrauchs in Gestalt von Flugzeugträgern, Kampfmaschinen, Raketen und so weiter. Übrigens durchaus mit Zustimmung von vielen fordistischen Arbeitern des Westens, die längst ihre Seele an die globale Gesamtverbrennungsmaschine verkauft haben und lieber sämtliche Araber zur Abschlachtung freigeben würden, als auch nur eine Sekunde lang ihren aberwitzigen Lebensstil in Frage zu stellen. Allerdings ist damit auch eine erste Grenzlinie der Arbeits- und Autogesellschaft mit tödlicher Sicherheit gezogen. Denn die Vorräte der fossilen Stoffe sind absolut begrenzt. So viele Pflanzen und Tiere der geologisch-biologischen Urzeit konnten gar nicht versteinern, um den fordistischen Kapitalismus von heute angerechnet auch nur ein weiteres halbes Jahrhundert am Laufen zu halten. Er hat vielmehr ein Feuerwerk abgebrannt, in dem die gespeicherte Sonnenenergie von Jahrmillionen auf einen Schlag in die Luft gejagt worden ist. Eine reife Leistung. Fast könnte man darüber in Gelächter ausbrechen. Aber die durch den kindischen Schwachsinn dieser Produktionsweise vergeudeten Vorräte werden der gesamten zukünftigen Menschheit nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch nicht für intelligentere Zwecke als das Autofahren. Schon Anfang der 70er Jahre ist ziemlich präzise berechnet worden, dass sich die globalen Ölvorräte in wenigen Jahrzehnten erschöpft haben werden. Dennis Meadows, Die Grenzen des Wachstums, 1972. Der Stoff geht aus. Die gewöhnlichen Einwände gegen diese Erkenntnis sind nicht stichhaltig. Zwar werden noch neue Ölfelder gefunden, aber immer weniger und mit sinkender Qualität. Das heißt, die Förderung wird immer teurer. So viel Arbeit kann gar nicht rentabel verausgabt werden, um den extrem steigenden Aufwand für die weitere Exploration der fossilen Energiestoffe noch auf der Höhe des Massenkonsums halten zu können. Und je mehr Nationen in den fordistischen Zyklus eintreten, China und Südostasien etwa, desto schneller erschöpfen sich die Ressourcen. Auch andere Energieträger als Ersatz sind nicht in Sicht. Die Atomenergie wirft nicht nur unlösbare Betriebs- und Entsorgungsprobleme auf, sie ist auch viel zu aufwendig und kapitalintensiv, noch mehr als die Eisenbahn, um sich marktwirtschaftlich individualisieren zu lassen. Ein Atomreaktor unter der Haube des lackierten Kampfhunds ist nicht denkbar. Für die direkte Sonnenenergie gilt, dass ihr Wirkungsgrad dauerhaft zu gering ist, um die kapitalistische Gesamtmaschinerie am Laufen halten zu können. Sie ist ihrer Natur nach eine langsame Energie, ebenso wie die ohnehin ortsgebundenen Energiequellen von Wind und Wasserkraft. Es ist also ein Irrtum, dass die ökonomische Logik des Kapitalismus mit einer anderen Basisenergie als den fossilen Brennstoffen auch nur im Mindesten vereinbar wäre. Der Fordismus mit Verbrennungsmotor und Auto als Herz, mit Jet und Rakete als Steigerungsorgan, ist wirklich die letztgültige Gestalt des Kapitalismus überhaupt. Je erfolgreicher die totale Verbrennungswirtschaft ist, desto früher wird ihr für immer der Saft abgedreht. Zehntens. Die Autogesellschaft erstickt an sich selbst. Es könnte allerdings sein, dass die Produktions- und Lebensweise der totalen Mobilmachung schon vorher am Ende ist. Die unbeabsichtigten Nebenwirkungen der fordistischen Industrieproduktion ziehen mit eiserner Objektivität eine zweite Grenzlinie, hatte der Kritiker Thoreau im 19. Jahrhundert bereits angesichts des Eisenbahnbaus vor einer Planierung der Welt gewarnt. So befinden wir uns heute in einem kaum noch steigerbaren Zustand der Landschaftsversiegelung. Trotzdem platzt die Verkehrsinfrastruktur aus allen Nähten. Und die Blechflut steigt unaufhörlich weiter. Nach einer Prognose der deutschen Shell AG sollen bis zur Jahrtausendwende weltweit mehr als 500 Millionen Autos rollen. In Deutschland soll sich nach einer Studie des Bundesumweltministeriums im gleichen Zeitraum die Zahl der Autos im Osten mehr als verdoppeln und in der Gesamt-BRD der zugelassene Bestand auf 46 Millionen Pkw steigen, von Lkw und Nutzfahrzeugen ganz abgesehen. Die totale Mobilmachung führt sich im totalen Stau selber ad absurdum. Das Fahrzeug wird zum Stehzeug. Aber nicht nur der Verkehr erstickt, sondern bekanntlich auch Mensch und Natur. Ob Waldsterben oder Ozonloch, Überschwemmungskatastrophen oder Wassermangel, Klimazerstörung oder neue Krankheiten, der sich voranfressende ökologische Zerstörungsprozess ist eindeutig auf die fordistische Verbrennungswirtschaft und zentral auf das Auto zurückzuführen. Eine Studie des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene in Düsseldorf und des Instituts für Hygiene und Arbeitsmedizin der Universität Aachen hat bewiesen, dass Schulanfänger in den Ballungszentren an einer hohen Benzolkonzentration im Blut, an schlechten Lungenfunktionen und erhöhter Allergieanfälligkeit leiden. Verursacher sind Autoabgase. Und nach einer Untersuchung von Greenpeace überschreiten aufgrund von exemplarischen Messungen in Kindernasenhöhe die krebserregenden Stoffe im Verkehr, vor allem für die Kleinen, alle Grenzwerte. Aber nicht einmal mit ihren eigenen Kindern haben die fordistischen Macher das geringste Mitleid. Immer unter Verweis auf die ökonomischen Notwendigkeiten. Da ist es fast tröstlich, dass die Herren der kapitalistischen Schöpfung von den Auswirkungen ihrer Verbrennungsorgie allmählich an ziemlich zentraler Stelle getroffen werden. Der französische Sexologe Xavier Bouquet nimmt an, dass allein durch den Autostress die Hälfte aller männlichen Einwohner von Paris zeitweise an Impotenz leidet. Damit nicht genug. Nach jüngsten Untersuchungen führen Rückstände bestimmter Chemikalien im Wasser, die unter anderem auf die Plastikproduktion zurückzuführen sind, zu einer dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähnlichen Verbindung, die sich auch im menschlichen Körper an die entsprechenden Rezeptoren anzuheften vermag. Die Folge: Diese Stoffe lösen die gleichen biochemischen Prozesse wie das natürliche Östrogen aus. Bei Männern sinkt der Spiegel des Sexualhormons Testosteron im Blut. Die Rede ist von winzigen Penissen. Und der dänische Mediziner Niels Skakkebak hat herausgefunden, dass die Spermien in der Samenflüssigkeit schon seit 1938 rapide zurückgehen, während sich seither die Fälle von Hodenkrebs verdreifacht haben. Der kapitalistisch sozialisierte Mann darf sich also darauf einstellen, in Zukunft seine 100 oder 200 Pferdestärken mechanische Aggressivität nicht nur im Totalstau zur Ruhe kommen zu lassen, sondern auch biologisch deformiert, am Steuer seiner Mächtigkeit zu sitzen, fordistisch kastriert sozusagen. Wir lesen aus Robert Kurz Text von 1994, Freie Fahrt ins Krisenchaos, Aufstieg und Grenzen des automobilen Kapitalismus. Kapitel 11, die fordistische Weltwirtschaftskrise. Die dritte Grenzlinie wird durch die soziale und ökonomische Großkrise des Verbrennungskapitalismus gezogen, die vor wenigen Jahren noch kaum jemand für möglich hielt. Jetzt aber führt das System der wissenschaftlichen Betriebsführung sich auch ökonomisch selbst ad absurdum. Absehbar war das schon länger. Die Rationalisierung hatte seit den denkwürdigen Anfängen von 1911 bis 1914 in den Fordwerken von Detroit vor allem die menschliche Arbeitskraft innerhalb ihrer Tätigkeit dem Zeitdiktat angepasst und gleichzeitig durch die Verbilligung der Produkte den Markt derart ausgedehnt, dass sogar im großen Maßstab mehr Arbeitskräfte gebraucht wurden. Nur dadurch konnte die fordistische Systematisierung hergestellt werden. Die neuen Rationalisierungswellen seit Anfang der 80er Jahre haben dagegen die menschliche Arbeitskraft selber massenhaft hinaus rationalisiert. Technologische Basis dieser Entwicklung ist bekanntlich die Mikroelektronik. Der schon vorher in den Maschinentakt eingepasste menschliche Arbeitsablauf kann nun durch Steuerungstechnik und Robotik gänzlich ersetzt werden. In der gesellschaftlich zentralen Autoindustrie ist diese Automatisierung am weitesten fortgeschritten. Millionen von Arbeitsplätzen sind wegrationalisiert worden und ein Ende ist nicht abzusehen. Neben das Selbst des fordistischen Produkts Auto tritt das Selbst des Blechkameraden, in Klammern Automat, dessen Gehirn nur noch aus Schaltkreisen besteht. Die Kollegen Roboter können zwar die Autos noch viel effizienter und massenhafter herstellen, eins aber können sie nie in ihrem stählernen oder blechernen Leben, Autos kaufen. Damit zerreißt die fordistische Systematisierung jenes Ineinandergreifen von Massenproduktion, Massenkaufkraft, Markterfolg und Massenkonsum, das Henry Ford noch zu seiner Selbstrechtfertigung beschworen hatte. Diese Wirtschaftsweise erweist sich nun auch ökonomisch als Illusion, als historisch kurzlebig und nur über wenige Jahrzehnte reproduzierbar. Die Katze der Rationalisierung beißt sich selber in den Schwanz. Verschärft wird dieser unlösbare ökonomische Selbstwiderspruch durch die globale Ausdehnung und Verallgemeinerung des fordistischen Kapitalismus. Nicht neue Konsumenten werden dadurch in erster Linie erschlossen, sondern vielmehr neue Konkurrenten. Die Autoproduktion in Japan, in Südkorea und neuerdings in China drückt zusätzlich auf den bereits angespannten Weltmarkt. Denn die asiatischen Newcomer können eine ausreichende Binnenkaufkraft für eine einigermaßen ausgeglichene Entwicklung von vornherein nicht mehr herstellen. Durch die Kombination von Billiglohn in der Vorfertigung und Hightech in der Endmontage sind sie auf einseitige Exportoffensiven in die alten fordistischen Kernregionen des Westens angewiesen. Es kommt zum gegenseitigen Verdrängungswettbewerb bis aufs Messer. Die westlichen Autoindustrien wiederum reagieren auf diese Krise, indem sie den Kostendruck durch weitere Massenentlassung, durch Lohnkürzungen und durch verschärften Preisdruck auf die Zulieferer weitergeben. Diese werden dadurch ihrerseits zur Rationalisierung gezwungen oder in den Bankrott getrieben. Nach Untersuchung der Beratungsfirma Pricewaterhouse ist allein für die Autozulieferer der Bundesrepublik damit zu rechnen, dass von den heute etwa 3000 Unternehmen nur 500 überleben werden. Diese Entwicklung führt gleichzeitig zur Kapitalkonzentration bei den Autoproduzenten selbst. Die größten Konzerne kaufen sich bei den in die Krise gegangenen Konkurrenten ein, die den Verdrängungswettbewerb nicht die den Verdrängungswettbewerb nicht mithalten konnten. So schluckte Volkswagen die Firma Seat in Spanien, außerdem Skoda Tschechien und baut inzwischen auch Autos in Shanghai, Klammern vorher China. Mercedes-Benz produziert unter anderem in Vitoria, Spanien und ab 1997 in Alabama, USA. Und BMW erwarb im Januar 1994 überraschend für mehr als 2 Milliarden Mark die britische Traditionsfirma Rover. Es werden riesige Überkapazitäten aufgebaut, immer nach dem zynischen Motto: Untergehen werden die anderen. Die Folgen sind abermals neue Rationalisierungsschübe und Massenentlassungen, so neuerdings wieder bei Seat. Wir haben es also mit einer sich selbst verstärkenden Krisenspirale zu tun. Rationalisierung, Verdrängungswettbewerb und Kapitalkonzentration zerstören gesellschaftliche Kaufkraft, führen dadurch zu neuer Rationalisierung und so weiter. Nirgendwo ist eine Entwicklung in Sicht, die den blind erhofften neuen Aufschwung herbeizaubern könnte. Und woher denn auch? Ein Zurück zur fordistischen Systematisierung kann es nicht mehr geben. Mindestens 4 Millionen Arbeitsplätze, die sich allein in der Bundesrepublik in voller Abhängigkeit vom Auto befinden, wird Stück für Stück der Boden unter den Füßen weggezogen. Hinzu kommen weitere 3 bis 4 Millionen indirekt ans Auto gefesselte Arbeitsplätze, ganz zu schweigen von den übrigen Industrien des Verbrennungskapitalismus. Hier haben wir es nicht mehr mit einer Konjunkturdelle zu tun. Hier geht eine ganze Lebensweise im Krisenchaos zu Ende. 12. Mit Volldampf in den Abgrund. Obwohl die absoluten Grenzlinien für alle sichtbar sind, lautet die gemeinsame Parole der fordistischen Mehrheit: Mit Vollgas weiter so. Die Brutalität des Willens zum Weitermachen zeigt sich in vielen Erscheinungen. Nach einer Mitteilung der VDI-Nachrichten wünscht die Masse der Bevölkerung weiteren Straßenbau, sogar den 8-streifigen Autobahntyp. Die inkonsequenten Fahrbeschränkungen in den Innenstädten rufen den verbissenen Widerstand der Einzelhändler hervor, die Umsatzeinbußen befürchten, wenn die Autofetischisten nicht mehr vor die Geschäftstür fahren dürfen. Und nach einer Untersuchung des BAT-Freizeitinstituts fiebern heute deutsche Autofahrer dem Chaos geradezu genussvoll entgegen. Der Stau, vor allem der Extremstau mit Übernachtung im Wagen und Versorgung durch Polizei und Rotes Kreuz, wird immer öfter als Sensationskitzel erlebt. Offenbar ist es das normalkapitalistische Leben, das bereits so inhaltsarm und dürftig geworden ist, dass sogar der Stau einen Erlebniswert gewinnt. Es sind vor allem Männer zwischen 20 und 40, oft mit CB-Funk oder Mobiltelefon im Auto, die sich derart neurotischen und kindischen Gefühlen hingeben. Dabei schwingen auch aggressive Lanzer-Fantasien mit, in denen sich die gestauten Autokolonnen in ein quasi Kriegserlebnis verwandeln. Das kollektive Unbewusste entwickelt eine dumpfe Katastrophensehnsucht. Zu denselben Syndromen gehört es, dass sich Schlägereien und sogar Schießereien um Parkplätze ebenso häufen wie Nervenzusammenbrüche auf offener Straße. In westdeutschen Städten tobt sich ein infantiler Mantaismus von Jugendlichen aus, die unter Verhöhnung aller ökologischen und menschlichen Rücksicht illegale Crash-Autorennen fahren. Überall nehmen im Alltag die irrationalen Krisenreaktionen zu, die sich vom offenen Wahnsinn kaum noch unterscheiden. Der in allen Schichten und Altersklassen aufkeimende neue Rassismus und Antisemitismus ist mit diesen psychischen Zusammenbruchsprozessen ebenso in Zusammenhang zu bringen wie der Zynismus des Genfer Autosalons von 1994, dessen Motto „Das Auto macht Spaß“ lautete. Die offizielle moralische Empörung der Stützen der Gesellschaft über den Straßenterror enttarnt sich als pure Heuchelei denn sie selber fahren ja denselben blinden Crashkurs. Wenn der VW-Chef Ferdinand Piëch den Konkurrenzkampf nur noch in der Gewaltsprache beschreiben kann, dann zeigt sich die innere Verwandtschaft der fordistischen Repräsentanten. Die Skinheads in Nadelstreifen denken und handeln bloß in anderen Dimensionen. Und gerade die BRD braucht keine Autofahrerpartei wie die Schweiz, weil hierzulande alle großen Parteien Autofahrerparteien sind. Ein bloßer politischer Wachwechsel in Bonn würde nichts ändern. Es war schließlich der spätere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, der 1961 als Oberbürgermeister von München den Begriff der autogerechten Stadt kreiert hatte. Und die heutigen SPD-Matadore Rudolf Scharping und Gerhard Schröder wollen ebenfalls bloß die Konkurrenzfähigkeit und den Verbrennungskonsum vorantreiben. Scharping persönlich warf das Tempolimit aus dem SPD-Wahlprogramm. Die Erhöhung der Mineralölsteuer wird auf Eis gelegt und Schröder macht sich sogar für Rüstungsexporte stark. Machen wir uns nichts vor. Die von Markt und Staat entmündigten Menschen, die ebenso gierig wie vergeblich nach Beschäftigung schreien, hängen an der verselbstständigten Logik des Geldes wie der Gehängte am Strick. Und die demokratische Krisenverwaltung grenzt bloß immer mehr Menschen aus der Menschenwürde aus. Solange die marktwirtschaftlichen Zwänge veränderlicht sind, können die entscheidenden Fragen nicht einmal gestellt werden. Was brauchen wir wirklich? Wie organisieren wir unser gemeinschaftliches Leben? Wie gehen wir sinnvoll mit den Ressourcen um? Was könnte Reichtum und Glück jenseits des Verbrennungskonsums sein? Reparaturen an der bisherigen Wirtschafts- und Lebensweise helfen jetzt nicht mehr. Ein tiefer und prinzipieller Einschnitt ist unausweichlich geworden. Dazu müssen die Menschen wieder Kontrolle über ihr eigenes Leben gewinnen, autonome Tätigkeiten jenseits der Lohnarbeit entfalten und die totale Abhängigkeit von marktwirtschaftlichen Arbeitsplätzen überwinden. Die nachdenkliche Minderheit in Gewerkschaften, Management und Politik hat nicht mehr viel Zeit. Bis jetzt ist sie halbherzig und perspektivlos. So, das war der Text Freifahrt ins Krisenchaos von Robert Kurz, veröffentlicht 1994, den wir in einer späteren Sendung ausgiebig kommentieren und auf den heutigen Stand der Zeit beziehen wollen und dessen theoretische Implikationen wir dann im Einzelnen nachgehen wollen. Ja, wir verabschieden uns und tschüss, bis demnächst.